Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Heute bin ich verabredet mit Thomas Antonioli. Er ist CFO und Co-Gründer von TerraOne. Hallo Thomas.
Hallo David.
Also jetzt mal wirklich in drei Sätzen. Was macht ihr eigentlich?
TerraOne ist ein Entwickler und Betreiber von Batteriespeichern in Deutschland. Wir entwickeln Projekte praktisch von Greenfield bis zur Baureife, setzen sie dann um. Und was uns unterscheidet ist, wir vermarkten sie auch hinterher durch unsere eigene Vermarktungsplattform OneKraftwerk an allen relevanten Märkten.
Okay, so jetzt scheint ihr relativ viel zu machen von der Entwicklung. Das heißt, ihr macht die Technikentwicklung, ihr macht die Projektierung, ihr projektiert, findet die Grundstücke und projektiert quasi diese Projekte. Dann baut ihr sie dann auch noch und betreibt sie noch hinten raus. Ist das eine Wertschöpfungskette, die ihr wirklich komplett in-house dann auch abdeckt?
Also vielleicht muss ich es nochmal ein bisschen präzisieren. Wir bauen nicht die Batteriespeichermodule selbst.
Ja, die kaufen wir zu von
etablierten Anbietern, aber wir machen die Projektierung von praktisch Netzanschluss, Baugenehmigung, Flächensicherung, über dann die Finanzierung aufstellen, Konzeptionierung, Umsetzung mit einem dritten Generalunternehmer in der Regel und dann eben hinterher den Betrieb über unsere eigenen Plattformen.
Gut, also entscheidend ist ja, dass ihr den Griff sozusagen auf die gesamte Wertschöpfungskette habt, um dann letztendlich das System ja auch zu optimieren. Ist das auch dann sozusagen das Unterscheidungsmerkmal von euch? Weil es gibt ja auch andere Entwickler und Batterieakteure, auf dem Markt.
Speicher sind unterscheiden sich, sag mal, von PV und Windkraftanlagen dadurch, dass sie sehr vielseitig einsetzbar sind. Ja, sie können sowohl an den Day-Ahead-Märkten als auch am Intraday-Markt, an verschiedenen Regelenergiemärkten teilnehmen und auch jeweils in beide Richtungen. Und das bedeutet, dass die Secret Sauce steckt in der Vermarktung. Ja, anders als jetzt, wenn man eine PV-Anlage in der Direktvermarktung hat, ist etwas einfacher, auch nicht trivial, aber etwas einfacher. Und bei Speichern spielt wirklich die Musik in dieser Vermarktung. Und wir haben gesagt, einerseits hat der Toni, mein Mitgründer, hat halt Softwareentwickler seit er 9 ist, ja, und macht das aus Passion. Wir haben uns da sehr erfahrene Leute dazu geholt, unter anderem einen der ersten Mitarbeiter von OpenAI, der uns da unsere KI mitgebaut hat. Wir haben gesagt, wir müssen das selbst können, weil sonst verstehen wir unser eigenes Geschäft nicht wirklich und haben da, sagen wir, immer eine Abhängigkeit von Dritten.
So, wenn man sich die Wertschöpfungskette mal anschaut, wo steckt denn da so der größte Value drin? Also ist es dann nachher dann tatsächlich der Handel oder wo verdient ihr euer größtes Geld?
Also zunächst mal haben wir ein bisschen, es gibt ja derzeit so ein, sagen wir mal, einen kleinen Boom für Speicher in Deutschland. Das heißt, es gibt einen Run auf die Projekte. Viele Leute versuchen, Projekte zu entwickeln, stellen Netzanschlussanfragen, Bauanträge und so weiter. Wir haben ein bisschen vor der großen Welle angefangen und uns entsprechend viele Netzanschlüsse gesichert. Die sind letztendlich das Bottleneck. Also kann man sich fast vorstellen, wie Immobilien, München, Maximilianstraße, Berlin, Kudamm. Da gibt es eine begrenzte Anzahl an Grundstücken und diese, wenn die vergeben sind, dann sind die weg. Ähnlich ist es zumindest kurz- bis mittelfristig auch mit Netzanschlüssen. Und wir waren da ein bisschen vor der großen Welle und haben uns da sehr viele Netzanschlüsse gesichert. Und die sind werthaltig. Also es gibt viele Entwickler, die einfach nur die Projekte bis zur Baureife bringen und dann verkaufen für einen sehr guten Preis. Wir machen das, haben damit angefangen. Das ist der eine Werttreiber. Der zweite ist die Vermarktung. Eben die Speicher, die laufen ungefähr für 20 Jahre. In der Zeit vermarkten wir die eben über die verschiedenen Umsatzströme am Markt. Und da letztendlich sparen wir uns einmal die sagen, Vermarktungsgebühr, die man sonst einem Dritten zahlt. Und andererseits sind wir auch überzeugt, dass wir da ein bisschen mehr rausholen, als es Dritte können. Und zwischendrin ist natürlich das alles wichtig, was einen dann guten Anlagenentwickler, Betreiber ausmacht, sprich saubere Umsetzung, gute Finanzierung aufstellen und so weiter.
Gut, lass uns nachher noch mal ein bisschen detaillierter über eure KI-Plattform noch sprechen, weil das scheint ja wirklich der große Unterschied auch zu sein. Bevor wir das machen, rollen wir erstmal so ein bisschen den Markt nochmal so auf. Also du hast ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, es gibt unglaublich viele Interesse für Speicherbau, der Engpass, also die Netzkapazitäten. Gib uns auch mal so ein paar Rahmendaten, also wie hoch jetzt dieser Run gerade ist und wie eng diese Kapazitäten denn überhaupt liegen.
Ja, ich würde sogar noch mal einen Schritt weiter ausholen, nämlich beim Ausbau der Erneuerbaren. Den machen wir in Deutschland und Europa jetzt seit knapp 30 Jahren. Ja? Ja. In Deutschland auch sehr erfolgreich. Mittlerweile haben wir 190 Gigawatt an PV- und Winderzeugungsanlage am Netz. Und das ist super. Ja, wir könnten einen Großteil des Stromverbrauchs abdecken mit dem, was diese Anlagen erzeugen. Das Problem ist einfach, dass sie nicht immer zu der Zeit produzieren, wo der Strom auch gebraucht wird. Ja, und dadurch haben wir heute zum Beispiel die Situation, dass mittags zwischen 12 und 14 Uhr der Strom für null an der 0 Euro pro Megawattstunde an der Strombörse gehandelt wird, aber nur 4 Stunden später um 18 Uhr für 160 Euro die Megawattstunde, weil dann nämlich die Sonne untergeht und die Gaskraftwerke angeschmissen werden und die eben aufgrund der derzeitigen politischen Situation mit sehr hohen Kosten laufen. Ja, und letztendlich diese installed base oder installierte Basis an Erneuerbaren, die nützlich zu machen für eine letztendlich 24/7 Stromversorgung, das ist, was die Speicher machen. Und da gibt es einen enormen Nachholbedarf, eben weil schon 190 Gigawatt Erzeugungskapazität installiert ist, aber minimal Speicher. Ich glaube, jetzt gerade 2-3 Gigawatt an Speichern. Und
wenn du jetzt von diesem großen Bogen spannst, so die letzten, sagen wir mal, 25 bis 30 Jahre, du hast ja total recht, ne? Es ist viel ausgebaut worden und jetzt ist dieser Nachholbedarf da. Woran liegt das denn aus einer Perspektive, dass das Thema nicht schon früher angepackt worden ist? Waren die Speicherkosten einfach zu teuer? Wurde es regulatorisch nicht erkannt? Also wo siehst du in deiner Analyse, wo der Bottleneck war?
Also ich glaube, es ist einfach die Technik war noch nicht so weit und sagen auch die Produktionskosten oder die Kosten für die Speicher. Es gab ja durchaus schon auch in Berlin damals mit Unicos und so weiter Pioniere im Batteriebereich. Es war aber damals noch ein bisschen zu teuer, um wirklich diese Verschiebung von, sagen wir mal, Solarenergie von die Mittags- in die Abendstunden zu machen. Ja, damals hat man hauptsächlich so Regelenergie, kurzfristige Netzstabilisierung gemacht. Mittlerweile ist wieder so ein Thema, wo vielleicht Deutschland auch so ein bisschen eine Pionierposition aus der Hand gegeben hat, haben die Chinesen das übernommen und seit ungefähr 5 Jahren wird dort auf einem massiven industriellen Skala Batterieherstellung durchgeführt. Ja,
also die Stückkosten sind einfach drastisch runtergekommen und deswegen ist eigentlich dieser Business Case jetzt auf jeden Fall sehr viel interessanter geworden. Ja.
Genau, und es sind halt große Anbieter, auch finanzstarke, das heißt Bankability ist immer ein Thema, es gibt genügend Erfahrungswerte, dass man sagt, okay, ich stelle mir so einen Container hin, der läuft auch wirklich die 15 Jahre, die garantiert sind und falls da mal was ist, steht da auch ein finanzstarker Hersteller dahinter, der sozusagen Sorge trägt dafür, dass das repariert wird. Das sind Themen, die sozusagen zusammenkommen und in einigen Ländern ein bisschen früher, in Großbritannien zum Beispiel ist da, würde man sagen, 3-4 Jahre vor Deutschland, USA, China sind da deutlich weiter. In Deutschland ist das ungefähr so 2022, 2023 ist das Thema aufgekommen und wir sind ja eigentlich weltweit mit das Land, was den höchsten Anteil an Erneuerbaren am Energiemix hat. Und oder zumindest PV und Wind. Und deswegen ist hier der Nachholbedarf proportional auch am größten.
So, jetzt ist ja einiges zusammengekommen. Also ihr seid ja auch 2023 gegründet. Dieser Kipppunkt war jetzt dann da. 2023 UK ein bisschen früher gefangen. Die Stückkosten sind wirklich jetzt runtergekommen. Jetzt ist im Prinzip, ja, der große Ausbau der Energie ist schon da. Natürlich wird auch sehr viel mehr dazu gebaut. Jetzt sind die Kosten da, wo sie sind. Ist jetzt so eine Cold Rush, sagen wir mal, Situation entstanden und gibt es da viele Glücksritter, die da auch unterwegs sind und wird der Markt jetzt irgendwann auch mal wieder so ein bisschen, sagen wir mal, implodieren oder in sich zusammensinken, weil sich die Spreu vom Weizen trennt?
Ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Es gibt ja auch im traditionellen erneuerbaren Bereich gibt es diese Arbeitsteilung zwischen Projektentwicklern, die Projekte von Greenfield bis zur Baureife bringen und dann an einen IPP, also einen der großen Umsetzer, Betreiber, weiterverkaufen. Diese Branchenstruktur gibt es auch in Speichern und die hat auch ihre Berechtigung, weil das sind sehr spezialisierte Entwickler, ist alles okay und deswegen verwehre ich mich auch ein bisschen gegen diese Glücksritter-Stilisierung. Ja, weil das ist einfach eine normale Arbeitsteilung in der Industrie. Aber natürlich versuchen jetzt viele, auch die vielleicht nicht aus der Branche sind, das zu machen. Ich finde, es ist sozusagen ein gutes Bild dafür, wie wir in Deutschland denken, wenn mal irgendwas funktioniert. Und hier ist eine Branche, wo ohne Subventionen zig Milliarden an Investitionsbereitschaft dastehen. Ja, dann wird das gleich wieder so ein bisschen diffamiert in Glücksritter. Das ist Marktwirtschaft, die funktioniert. Ne?
Nee, absolut. Und da möchte ich auch selber jetzt nicht missverstanden werden an der Stelle. Das war jetzt gar nicht so sehr gemeint, sondern das hat sich eher so ein bisschen auf die Aussage bezogen, wir haben ja wirklich eine Bottleneck-Situation. Ne? Wir haben im Prinzip jetzt inzwischen ja auch so viel Angebot, die Nachfrage funktioniert ja auch, ne? Und die Marktwirtschaft funktioniert, da gebe ich dir total recht. Und ich bin auch wirklich ein großer Fan und Freund immer davon, dass es vor allen Dingen auch neue Akteure gibt, die von außerhalb in eine Branche reinkommen, weil die meistens nämlich dann auch die große Innovation und das frische Denken auch in eine neue Branche hineinbringen. Also ich ziehe vielleicht selber die Terminologie Glücksdrücker so ein bisschen zurück, aber es hat sich eher so darauf bezogen, tatsächlich so, jetzt gibt's ja also wirklich einen Angebotsüberhang, ja.
Genau, und ich habe das auch so verstanden. Das war ja ein Zitat von dem E.ON CEO, ja. Der hat diesen Begriff ja an die Welt gebracht.
Und, okay, gut.
Finde ich nicht ganz fair. Es gibt, würde man sagen, es gibt einen großen Run auf die Netzanschlüsse. Das Stromnetz ist im Prinzip schon voll, ja. Schon seit Jahren Wind PV wurden ja vorrangig angeschlossen, dann gibt es Rechenzentren. Es gibt letztendlich diesen Umschwung von einem zentralisierten auf ein dezentralisiertes Energiesystem. Das stellt unsere 800 Netzbetreiber in Deutschland vor enorme Herausforderungen. Und es gibt einfach nicht diese Anschlüsse. Ja, das heißt, man braucht ein Schaltfeld an einem Umspannwerk und die sind voll. Und wenn man ein neues Umspannwerk baut, dann dauert das halt 5 Jahre. Oder so, ja. Und deswegen sind diese Anschlusskapazitäten für Speicher kurz- bis mittelfristig begrenzt. Und es gibt einen Run auf die vorhandenen Flächen. Nun ist es leider so, dass die Netzbetreiber nicht offenlegen, wo es freie Anschlusskapazitäten gibt. Das heißt, jeder dieser Speicherentwickler wirft letztendlich mit verbundenen Augen Dartpfeile auf eine Scheibe. Ja, und man sagt, man will vielleicht ein Projekt umsetzen. Stellt man aber 5 Anträge, weil man überhaupt keine Null-Visibilität hat, an welchem der Anschlusspunkte, die man hat, man Erfolg hat. Ja, und das ist letztendlich, diese Marktstruktur führt letztendlich dazu, dass man diese enormen Antragsvolumen hat, ja, was da im Raum steht, 500 Gigawatt oder so. Es ist klar, dass das nicht alles gebaut wird. Es ist auch klar, dass der Einzelne nicht so viel bauen will, wie er beantragt hat. Er ist aber leider dadurch gezwungen, weil es einfach nur keine Transparenz gibt, wo es verfügbare Anschlusskapazitäten gibt. Ja, und deswegen ist ein anderer Punkt, wo immer ein bisschen Kritik aus der Netzbetreiberseite an den Speicherbetreibern kommt, sagt, ihr beantragt viel mehr, als ihr eigentlich bauen könnt, worauf die Antwort ist, wir haben leider keine andere Wahl, weil ihr nicht offenlegt, wo man überhaupt anschließen könnte. Ja, das wird sich aber sortieren in den nächsten Jahren und man sieht auch schon eine Konsolidierung bei den Speicherentwicklern, Betreibern. Und ich glaube, das ist normal, dass sich der Markt da jetzt erstmal.
Und das spielt euch ja auch in die Hände, weil diejenigen, die jetzt wirklich gut aufgestellt sind, die werden natürlich hinten raus dann diejenigen sein, die auch dann den Markt mitnehmen dann.
Genau. Was man sieht, ist, dass von Netzbetreiberseite die Eintrittshürden erhöht werden, um so einen Netzanschluss, um einen Speicher zu bauen. Zum Beispiel muss man jetzt, es gibt das Konzept Baukostenzuschuss, da muss man, wenn man einen Speicher anschließen will, muss man eine Einmalgebühr an den Netzbetreiber zahlen, die kann zwischen 30 und 150.000 Euro pro Megawatt sein. Also ist beim, wenn man jetzt ein 100-Megawatt-Projekt anschaut, können das 15 Millionen sein. Davon muss man die Hälfte häufig schon anzahlen, in dem Moment, wo man den Netzanschluss reserviert. Und das ist letztendlich ist das so ein bisschen so ein Filter, womit die Netzbetreiber dann kleine Entwickler irgendwo außen vor halten, weil die in der Regel nicht Finanzkraft haben, um das zu stemmen. Und das ist, das hätte uns vor 2 Jahren geschadet. Heute spielt es uns aber eher in die Karten, weil wir eben die Finanzkraft haben, solche Vorauszahlungen zu machen.
So, wir reden jetzt ja vor allen Dingen über Geschäftsmodelle, die netzanschlussgebunden sind. Ihr braucht diese Netzanschlüsse, da gibt es jetzt einen Wettbewerb darum, es gibt lange Genehmigungsfristen, das heißt, es gibt ja auch so ein Risiko auch für das Geschäft, weil ihr nicht genau wisst, wann überhaupt diese Projekte realisiert werden können. Schaut ihr denn auch noch auf andere Segmente? Also man könnte ja auch sozusagen direkt bei den Unternehmen im Gewerbe die Batterien aufbauen, behind the meter, wie man so schön sagt. Schaut ihr euch das auch an und wie blickt ihr auf dieses Marktsegment?
Also wir finden das Marktsegment spannend, ist aber nicht unser Brot- und Buttergeschäft. Das sind in der Regel kleinere Speicher, also wir bauen in der Regel ab 15 Megawatt im Gewerbebereich, Commercial Industrial CNI heißt das, sind die Größen in der Regel kleiner und man muss dann eher sozusagen Massenprojektentwicklung, Umsetzung können. Bei uns sind wir bauen eher größere Projekte, weil wir sagen, der Aufwand ist, Projektentwicklung ist ein bisschen wie Spaghetti kochen. Ob man sozusagen wenig Spaghetti oder viel Spaghetti kocht, dauert gleich lange. Ja, und wir haben gesagt, wir konzentrieren uns eher auf die mittelgroßen bis großen Projekte. Das andere hat aber durchaus auch seine Berechtigung. Was wir jedoch tun, um sagen, das singuläre Risiko sagen von der eigenen Pipeline zu diversifizieren, dass wir sind auf der einen Seite, machen wir M&A, also wir kaufen Projektrechte zu, haben da auch schon zwei Projektrechte jetzt gekauft von Entwicklern, die irgendein schönes Projekt entwickelt haben für den Verkauf. Das zweite ist Co-Location, also den direkten Zubau von Speichern dort, wo erneuerbare Energie schon erzeugt wird. Ja, sprich, man hat schon PV oder Windpark und rüstet da an dem vorhandenen Netzanschluss einen Speicher dazu, als Grünspeicher oder als Grauspeicher. Das hat den Vorteil, dass man kein BKZ bezahlt, wenn es ein Grünspeicher
BKZ ist. BKZ ist dieser Baukostenzuschuss.
Der Baukostenzuschuss, ja, der kann ja bis zu 20% von den Projektkosten sein. Ja, den spart man sich, wenn man das als Grünspeicher macht. Ist genehmigungstechnisch deutlich schneller, weil das in der Regel so eine mitgezogene Privilegierung hat. Das heißt, wenn der Windpark genehmigt ist, kann man dort sehr leicht auch einen Speicher genehmigt und so kann man sehr schnell nachrüsten. Wir machen das, wir haben da ein eigenes Team für. Wir haben jetzt gerade letzte Woche eine große Partnerschaft da angekündigt mit der Concilium-Gruppe, wo die 200 Megawatt Solar bauen über verschiedene Parks und wir dort 150 Megawatt Grünspeicher mit dazu bauen. Das ist ein super, super Thema, sowohl für den Anlagenbetreiber, weil er eben den Speicher dazu bekommt und seinen Strom zu einem besseren Preis verkaufen kann. Für uns super, weil wir schneller Speicher bauen können, aber auch fürs Gesamtsystem, weil man sich halt die vorhandenen Netzverknüpfungspunkte, weil man die besser nutzt. Ja, und dadurch ist es halt reduziert man die Investitionskosten im Gesamtsystem.
Die Projekte kommen dann von euch oder von Concilium oder ist das mal so, mal so?
Nee, die haben schon ihre PV-Projekte.
Okay, okay.
Die sind schon baureif oder im Bau und jetzt wird sozusagen der Speicher dazu gesetzt.
Genau. Ja, okay. Jetzt hast du es ja gar schon durchblicken lassen. Ihr seid ja eher in diesem Segment ab 15 Megawatt. Wo siehst du den Markt? Geht der hin? Also wären es dann wirklich die ganz großen Speicher? Also es gibt ja wirklich auch über 100 Megawatt und noch größere Projekte. Und woher kommt vor allen Dingen der Bedarf aus dem Markt?
Meine Einschätzung ist, dass es sozusagen das Spektrum immer geben wird zwischen deinen kleineren Speichern, deinen Heimspeicher oder Gewerbe über die Mittelspannung, Hochspannung und auch am Übertragungsnetz. Ja, das dann letztendlich, wo immer es Anschlusskapazitäten gibt, kann man Speicher mit dazu bauen. Was wir sehen in anderen Märkten, wo sagen der Speicher-Rollout weiter fortgeschritten ist, ist, dass einfach der Trend zu größeren Anlagen geht. Ja, also sprich, in England werden schon Batterien im Gigawatt-Maßstab gebaut, in Amerika und China sowieso. Saudi-Arabien hat, glaube ich, jetzt so ein 13 Gigawatt Speicher in Betrieb genommen. Also es geht dahin, es ist wieder dieses Spaghetti-Kochen-Thema. Ja, wenn man genügend Anschlusskapazität hat, kann man lieber alles an einem Platz verbauen als an mehreren. Ja, und wir gehen auch eher in die größere Richtung. Also waren wir mit 15 in der Mittelspannung angefangen, 15 Megawatt. Jetzt haben wir mehrere Projekte, die so in der 100 Megawatt Größenordnung sind. Wir haben aber auch einige Netzverträglichkeitsprüfungen in der Höchstspannung am Übertragungsnetz drin. Und da sind natürlich die Entwicklungszyklen deutlich länger, weil dann dauert das länger, bis man den Netzanschluss bekommt, bis man so ein Höchstspannungsumspannwerk gebaut hat, dauert deutlich länger, als wenn man jetzt einfach an der Mittelspannung an eine vorhandene Übergabestation rangeht zum Beispiel.
Und jetzt hast du vorhin ja schon euer KI-getriebenes Handelssystem angesprochen. Lass uns aber gleich einen Deep Dive machen. Also KI trage ja gerade viele vor sich her. Was ist wirklich hier KI? Was macht ihr anders? Aber vielleicht fangen wir mal so jetzt im Groben erstmal so an. Wie funktioniert denn aus eurer Perspektive dieser ganze Stromhandel?
Also Batterien machen ja nicht nur Stromhandel, sondern machen auch viele Netzdienstleistungen. Ja, also genau. Regelenergie, Primär-, Sekundär-, Regelenergie-Regelleistung. Daneben gibt es den Intraday-Markt. Viele, sagen die größten Strommengen werden derzeit noch entweder langfristig verkauft oder am Day-Ahead-Markt. Es kommt aber immer mehr Volumen kommt in den Intraday-Markt. Ja, es liegt, hat verschiedene Gründe, aber das ist so ein Trend, den man sieht. Und im Intraday-Markt ist letztendlich auch der Ort, wo eine KI ihr Potenzial am besten entfaltet. Ja, weil Day Ahead zum Beispiel ist eine Auktion. Ja, man bietet einen Preis und dann weiß man, zu dem Preis wird die Menge abgenommen. Und da braucht man jetzt im Prinzip keine große KI für. Ja, aber im Intraday-Handel geht es darum, dass man halt genau jeweils immer zum besten Preis ein- und verkauft. Und man muss sich das so vorstellen, dass jede Viertelstunde ist letztendlich wie so ein, ich bin ja Banker von Haus aus, ist wie so ein Mini-Future. Ja, also der wird dann für x Stunden, 24 für 48 Stunden vor dem jeweiligen Zeitpunkt gehandelt. Ja, sprich jetzt 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr zum Beispiel ist so ein Zeitfenster und der Preis für den Strom wird halt gehandelt für mehrere Stunden im Voraus. Und man kann dann, und dann kommen sozusagen die Marktteilnehmer und sagen, ich brauche für die Viertelstunde, brauche ich x Megawattstunden. Andere sagen, ich habe die anzubieten und so findet sich dann ein Preis. Das funktioniert sehr gut. Was man da natürlich hat, ist dieser, sagen, Marktstruktur, ist die sogenannte Merit Order. Das heißt, der teuerste Anbieter, der gerade noch die nachgefragte Menge sagen erfüllt.
Bestimmt den Preis.
Deswegen haben wir halt diese Situation, die ich eingangs beschrieb, dass halt heute Strom 0 Euro kostet pro Megawattstunde, weil die gesamte Erzeugung aus Erneuerbaren kommt mit 0 Grenzkosten und abends dann die Gaskraftwerke, die eben sehr hohe Kosten haben.
Wie seid ihr denn da organisiert? Also habt ihr eine eigene Stromhandelsabteilung, die das macht oder wird das auch wiederum über Partner gemacht?
Wir haben eine eigene Stromhandelsabteilung. Wir haben auch alle Lizenzen, also wir haben Bilanzkreise, wir haben Regelenergie-Prequalifikation, wir haben Zugänge an 2 Strombörsen. Das haben wir alles selbst gebaut, intern, also sowohl die Software. Der Handel läuft bei uns voll automatisch. Also ist jetzt nicht irgendwo so ein Trading-Floor, wo irgendjemand ist, der Knöpfe drückt, sondern das ist ein Algorithmus, der dann entscheidet, wann die Batterie be- und entladen wird, an welchem Markt.
Seht ihr das denn bei anderen Anbietern inzwischen auch schon? Das ist ja also naheliegend, das jetzt ja auch zu digitalisieren und dann auch natürlich mit künstlicher Intelligenz auch noch zu leveragen.
Also ich kann nicht für alle sprechen. Wir haben auch Mitarbeiter abgeworben von Firmen wie Engie, Stadtkraft, von den dänischen Firmen. Nahrungs gibt es halt so einen großen Cluster an Energie- und Rohstoffhändlern. Und was wir hören, ist, dass in der Branche zumindest von den etablierten Unternehmen die Technologie eher so ein bisschen oldschool ist im Vergleich zu dem, was wir machen. Also sprich, dass ein menschlicher Händler mit einem Python-Script, mit der irgendwelche Strategien fährt, bei uns läuft das Ganze ohne menschliche Eingriffe. Das heißt nicht, dass die nicht irgendwann dahin kommen. Und ich glaube zum Beispiel jetzt bei den spezialisierten Batterievermarktern, die es so gibt, läuft das auch voll automatisiert, aber die Großen in der Industrie sind, glaube ich, noch nicht dort, wo wir sind. Und tun sie nach dem, was wir hören, auch nicht so leicht damit wie ein kleines Startup.
Spricht aber bei euch wahrscheinlich auch dafür, dass ihr euch durchaus auch in die kleineren Marktsegmente bewegen könnt, wenn es voll automatisiert stattfindet. Also auch Batterieanlagen, die unter 15 Megawatt sind.
Mhm. Genau, also wir machen auch One Kraftwerk, heißt unsere Plattform. Und die ist durchaus auch, wir bieten das auch für Dritte an. Ja, sowohl Speicher als auch PV und Wind. Wir haben da derzeit 55 Anlagen schon drauf, die Dritten gehören. Und die sind in der Regel auch klein. Ja, also das geht von klein bis groß. Das können wir da ganz einfach mit anbinden und dann die Vermarktung mit übernehmen. Mhm. Ja, das nennt sich sozusagen Virtual Power Plant nennt sich das. Und da kann man dann ganz viele Assets anschließen und bündelt die dann immer in einem Bilanzkreisbereich, also sprich in einem Übertragungsnetz.
Ja. So, wo steht ihr als Unternehmen jetzt gerade? Also ihr habt ja schon Anlagen im Bau. Wie viel ist das? Wie groß ist eure Pipeline? Was sind so die großen Bottlenecks, die großen Fragestellungen aktuell für euch als Unternehmen?
Also wir haben die erste Anlage im Betrieb seit Ende letzten Jahres. Haben wir selbst entwickelt von Greenfield bis Baureife, dann selbst umgesetzt. Freuen wir uns sehr, vermarkten wir jetzt selbst. Funktioniert auch alles super. Jetzt haben wir 2 weitere gerade im Bau, 3 weitere, die in der Umsetzung Vorbereitung sind. Es geht, ein Pferd so hoch, es ist halt in dem Bereich, in dem Teil des Geschäfts, ist es halt Infrastruktur und das dauert ein bisschen. Ja, wir haben ungefähr 1 Gigawatt an Netzreservierung. Das heißt, da kommt einiges an Projekten durch, die demnächst umgesetzt werden.
Das dauert, weil einfach Genehmigungen noch ausstehen, weil die Constructing-Firmen jetzt nicht die Kapazitäten haben.
Also es dauert einmal, den Netzanschluss zu bekommen, also von der Reservierung bis man so einen Netzanschlussvertrag hat, vergeht ein bisschen Zeit. Jetzt sind alle Netzbetreiber gerade dabei oder die meisten sogenannte Flexible Connection Agreements zu designen oder einzuführen. Das hat im letzten Jahr zum Verzögerung bei einigen geführt, wo man eigentlich schon loslegen wollte, aber sie haben, jetzt müssen wir das erstmal ausdefinieren, weil der Speicher so viele Sachen kann auf die denn das Netz gar nicht eingestellt ist. Und dann deswegen fügen da die Netzbetreiber dann, sagen wir mal so, sein Guardrails ein, was der Speicher kann und oder was er darf und was nicht darf. Mhm. Also Netzanschluss ist immer ein Thema. Dann Baugenehmigung, ja, da hatten wir ja so ein bisschen hin und her mit Privilegierung, Nichtprivilegierung im Außenbereich. Wir haben jetzt Ende letzten Jahres ein neues Gesetz auf Bundesebene, was Speicher im Außenbereich eben privilegiert, wenn die in einem gewissen Radius zum Umspannwerk sind. Das hilft sehr, weil man sonst immer in dieses B-Plan-Verfahren rein muss. Und
das, klar, das dauert ewig keinen.
Dauert einfach lange. Und dann ist es die Lieferzeit sozusagen von den Komponenten, insbesondere Transformatoren, Umspannwerke, wenn man auf größere, wenn man sozusagen größere Projekte baut.
Das heißt, da habt ihr schon so eine natürliche, sagen wir mal, Skalierungsengpass-Situation, so in dem Constructing-Bereich, weil sagen wir mal vorne raus, ihr könnt ja beliebig viele Netzanschlüsse versuchen zu genehmigen. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch ein bisschen automatisiert machen, diese Anträge auszustellen. Einerseits, andererseits hinten raus, wenn die Anlagen einmal stehen, da könnt ihr wahrscheinlich dann auch beliebig skaliert ja auch traden und so. Mhm, aber der eigentliche Bottleneck entsteht wirklich in der Construction dann.
Genau, ist ein Bottleneck, ist aber für alle Marktteilnehmer ein Bottleneck.
Ja, ja, klar.
Und ist dadurch, glaube ich, auch, wenn man das gut hinbekommt, ist es halt auch ein Differenzierungsmerkmal. Man muss halt kreativ sein, wie man Genehmigungen, Netzanschlüsse und die Longlead-Items schneller bekommt. Dann kann man da auch ein bisschen schneller sein als der Markt.
Ja, so, das ist die Genehmigung. Natürlich jetzt aber auch dann die Komponenten, die Transformatoren, dass sie jetzt auch wirklich dann da sind. So, das heißt aber, Finanzierung ist einigermaßen gesichert. Kann man ja der Presse ja auch schon entnehmen. Das ist jetzt erstmal nicht das große Thema, würde ich jetzt mal so sehen. Pipeline ist ja auch irgendwie da. Ihr habt eine gute Kooperation, ist ja auch abgeschlossen. Und das heißt, ihr müsst jetzt wirklich komplett in den Execution-Mode dann umschalten und jetzt erstmal gucken, dass das, was jetzt alles jetzt aufgesetzt worden ist, jetzt tatsächlich auch funktioniert.
Genau, da sind wir schon drin. Wir haben uns da sehr erfahrene Fachleute für die verschiedenen Bereiche geholt. Also jemand, ein Batterieingenieur, jemand, der Umspannwerke baut, Netzanschlüsse konzeptioniert. Darunter Teams, also auch für die Projektfinanzierung haben wir ein starkes Team aufgebaut. Das sind so dann die Sachen, wo mal Execution Quality und Speed halt entscheiden. Ja, und das macht Spaß. Also macht auch mega Spaß, weil ich bin ja, ist ja die dritte Firma, die ich mit aufbaue, vorher war es über so Fintech, E-Commerce, irgendwo, alles irgendwo online. Und wenn man jetzt mal dahin fährt und sieht, wow, das ist echt eine Baustelle, da ist ein riesen Bagger, ein riesen Kran und am Ende sieht man halt physisch auch dieses, sagen das Produkt seiner Arbeit, finde ich schon extrem motivierend und begeisternd.
Was sind dann da jetzt so die großen Unterschiede? Weil du bist jetzt auch nicht so der erste Tech-Gründer, der jetzt von jetzt rein Digitalisierung jetzt auf einmal Richtung Hardware geht. Ich finde das immer total bewundernswert. Und wo siehst du denn da so die großen Unterschiede? Und wo denkst du so, meine Güte, also diese Hardware-Welt, diese Energiewelt hat vielleicht gewisse Themen einfach nicht verstanden, weil sie so einen Login-Effekt hatten, ne? Also deswegen, ich meinte auch gerade schon, ich finde immer so Outsider, dass sie in so einen Sektor reinkommen, auch total erfrischend. Gab es so Effekte, wo du gedacht hast, so, hier kannst du ganz viel Wissen transferieren, weil es in dem Sektor noch gar nicht gibt?
Also zunächst mal, die Geschwindigkeit ist einfach eine andere. Also man hat hier externe Abhängigkeiten, sprich Bauämter, Netzbetreiber, die einfach auf einem komplett anderen Zeitstrahl arbeiten, als man das aus der Tech-Branche gewöhnt ist. Ja, also da kriegt man teilweise nach 9 Monaten eine Antwort auf eine E-Mail und ist einfach so, als wenn nie was gewesen wäre. Das Normalste von der Welt. Man hängt da schon so ein bisschen dran und muss versuchen, da mit dem Tech-Mindset, was man hat, versuchen, die Sachen so zu beschleunigen, wo es geht. Ja, das ist das Erste. Zweite ist, sondern diese physischen Entwicklungs- und Bauzeiten und so weiter, die du ja auch schon angesprochen hast. Und das Dritte ist Regulierung. Ja, also dass man da wirklich die seine Bundesnetzagentur oder aus der Politik, dass da auch sehr viel im Gange ist. Ja, es ist eine Industrie, die gerade im Entstehen ist, die auch eine kritische Infrastruktur ist, die man entsprechend auch irgendwo regulieren will, die in eine andere kritische Infrastruktur, ins britische Stromnetz, mit eingreift. Und von daher ist es hochgradig strategisch und politisch. Und wir investieren da auch viel, um in diesen Prozessen mit dabei zu sein, mitzugestalten oder zumindest informiert zu sein. Und das ist etwas, was ich aus Fintech, E-Commerce nicht kenne. Also dass zum Beispiel ein Gesetzesentwurf oder neue Regulierung vom Regulator erstmal an die Branche sozusagen verteilt wird und Feedback eingesammelt wird. Was man davon hält, habe ich so bisher nicht erlebt. Finde ich super spannend und auch sinnvoll, wie das funktioniert. Ja, dass man sagt, bevor wir jetzt hier irgendwas raushauen, wird das einmal, gehen wir da mal in einen Konsultationsprozess und hören uns mal alle Meinungen an. Finde ich spannend. Und ist aber natürlich auch nicht so, sagen E-Commerce, sag mal, okay, ich will was anderes machen, mach eine Änderung auf der Website, hau da irgendwie Google Budget drauf und sag mal, ab geht die Luzi sozusagen. Und das passt ist halt hier im Infrastrukturbereich halt nicht ganz so.
Ja gut, das ist ja auch so ein Bereich, der wirklich tatsächlich auch menschliche Wertschöpfung ja auch noch bedarf. Ne? Also jetzt aus dem digitalen Bereich, da werden wir noch sehr viel Disruption, gerade aus der KI-Richtung ja auch sehen, dass da sicherlich auch viele Geschäftsmodelle in sich kollabieren, weil da aber die KI das relativ seamless selber machen kann. Aber Infrastruktur heißt ja immer noch, ja, wirklich echte Technologie, echte Hardware, das heißt Baustelle, das heißt Regulation, wie du schon sagst, das sind echte Menschen, die in irgendwelchen Behörden sitzen, die sich auch nicht von irgendwelcher KI jetzt großartig beeindrucken lassen, sondern da ist es wirklich menschliches Handwerk auf allen Ebenen noch irgendwie notwendig.
Absolut, und das ist auch was man sich ein bisschen über die Zeit erarbeitet. Ja, man muss sich dort einfach als vertrauenswürdiger, langfristiger Ansprechpartner positionieren. Ja, und das machen wir auch, also sind Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen, bauen gute Beziehungen zu den Netzbetreibern auf im Rahmen dessen, was möglich ist, auch zu den Gemeinden und so weiter. Ja, dazu gehört auch, dass man mal dorthin geht und das Projekt vorstellt und sagen in der Gemeindeversammlung und so weiter. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Bereich, der erst später von der KI sozusagen revolutioniert werden wird.
Ja, dann. Naja, und vor allen Dingen, warum machen wir das Ganze? Weil nämlich genau die KI und Digitalisierung ja gerade die Energie bedarf. Ne? Also die vielen Rechenzentren, die Chiphersteller, also im Prinzip das, was ja eigentlich hinter der Digitalisierung steht, sind ja letztendlich ja auch Hardware-Technologien, die produziert werden müssen oder Prozesse, die hochenergieintensiv sind bei der Datenverarbeitung. Und deswegen gibt es ja diesen doch sehr nach wie vor und wahrscheinlich jetzt auch wieder mehr boomenden Energiemarkt, der vor allen Dingen auch strombasiert ist. Und wo natürlich vor allem die Batterie auch eine große Rolle spielt, wenn Solar und Wind eben sich auf einer bestimmten Ebene schon sehr gut bedingen können, aber dann dieser Gap gerade durch Batterien oder natürlich auch durch Speicher dann auch ausgefüllt werden kann. Also insofern braucht man sich wahrscheinlich um das Segment keine Gedanken zu machen. Das wird wirklich in den nächsten 15 Jahre wirklich noch eine sehr, sehr starke Nachfragebedarf.
Sehe ich auch so. Man sieht es ja, also wir können mit Speichern, mit Erneuerbaren und Speichern können wir 90-95% der Zeit den gesamten Strombedarf denken. Ja, nicht immer. Es gibt immer noch die Dunkelflauten. Von daher hat das sozusagen auch seine Berechtigung, dass man da noch Reservekraftwerke vorhält. Aber für den typischen Tagesverlauf. Jetzt haben wir im Februar dieses Jahr das erste Mal negative Strompreise gesehen schon. Ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden. Letztes Jahr gab es knapp 600 Stunden negative Strompreise. Also es gibt viel Strom, der nicht genutzt wird. Und den können wir mit der Batterie nutzbar machen. Und dadurch halt auch die Importabhängigkeit von Gas, LNG und so weiter reduzieren. Und deswegen ist es auch ein ganz großes Resilienzthema.
Thomas, ganz herzlichen Dank. Also wirklich beeindruckende Story. Ihr habt mehr als andere schon bewiesen, dass ihr Batterien jetzt bauen könnt. Die ersten Speicher sind im Markt. Ihr habt euch eine beeindruckende Mezzaninfinanzierung von bis 150 Millionen Euro gesichert für die Projektpipeline, die groß ist, die umfangreich ist, um dort über die nächsten Jahre hinweg viele, viele hundert Megawatt auch bauen zu können. Wir werden sicherlich noch einiges von euch hören. Ich freue mich immer mal auf ein Update-Gespräch und wünsche euch bis dahin erstmal ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ciao.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.